Morgen erstmal von hier aus. Wir machen weiter in der Betrachtung von 1. Mose, Kapitel 43. Wir haben ja die Geschichte Jakobs in der Betrachtung, beziehungsweise die von Josef. Und es wurde ja schon viel gesagt oder auch gebetet. Es ging immer wieder heute Morgen schon darum, dass Gott gütig ist, so voller Gnade ist, so voller Barmherzigkeit ist. Denke an Psalm 103, Verse 10 und 11. Er hat uns nicht nach unseren Sünden getan und uns nicht nach unseren Ungerechtigkeiten vergolden. Denn so hoch die Himmel über der Erde sind, so gewaltig ist seine Güte über denen, die ihn fürchten. Das ist auch eine Tatsache oder ein Prinzip, was auch die Brüder Josefs immer mehr erfahren mussten oder sollten. In den Kapiteln 42 bis 44 haben wir es mit der Erprobung der Brüder zu tun. Dabei benutzte Gott Josef und gab ihm dafür ganz große Weisheit. Und das Ziel dabei war, dass die Brüder ihre Schuld erkennen sollten. Und nicht nur das, sie sollten auch, wie ich schon eben sagte, die große Gnade und Barmherzigkeit unseres Gottes erfahren. Im Vorbild hier von Josef her. Und nicht zuletzt sollten ihre Herzen verändert werden. Während dieser Zeit der Erprobung durchliefen die Brüder eine Zeit der Bedrängnis, der Betrübnis, der Gewissenskonflikte. Durch die Ereignisse waren sie teilweise überrascht und mussten sich manchmal nur wundern. Dann wieder, so hat man den Eindruck, waren sie regelrecht erschüttert und erschrocken. Teilweise standen sie unter einem ungemeinen Druck, der kaum zum Aushalten war. So kommt das zumindest rüber, wenn man das so liest. Worin bestand nun die Schuld der Brüder? Nicht nur die Brüder hatten sich schuldig gemacht, schwere Schuld auf sich geladen, auch ihr Vater Jakob, zumindest wenn man das von der menschlichen Seite her betrachtet, hatte sich schuldig gemacht. Vielleicht erinnern wir uns an Kapitel 37. Alles fing ja damit an, dass Jakob seinen Sohn Josef liebte über alles. Über alle seine Söhne. Mehr liebte als sie. Und er brachte das auch noch zum Ausdruck, indem er ihm ein wunderbares Kleid schenkte, herstellen ließ. Und in dieser Weise hat er sich der Ungleichbehandlung schuldig gemacht. Und damit verstärkte er noch das ohnehin bestehende Konkurrenzdenken unter den Brüdern. Man hat an einer Stelle den Eindruck, oder an manchen Stellen den Eindruck, als würden Neid und Eifersucht regelrecht sich Bahn brechen in ihnen. Ich komme immer wieder drauf, wenn man das überlegt, dass alles und noch viel mehr an Elend und Not und Verderben kam durch die Sünde Adams über die Menschen. Im Grunde kommt kein Mensch mit dem anderen aus. Denkt nur mal an eure Familien, was da alles so abgeht. Sie konkurrieren miteinander, anstatt sich zu ergänzen. Und das machen auch wir oft, leider noch zu oft, in unseren Ehen auch. Anstatt uns zu helfen, uns zu ergänzen. Und da die Menschen nicht ihren Wert aus Gott beziehen, nicht ihre Identität in dem Herrn Jesus haben, suchen sie bei sich selbst groß zu sein und wertvoll zu sein. Und sie müssen regelrecht ihren Nächsten schlecht machen, platt machen, um selbst sich größer darzustellen. Und das Ganze, wie auch hier, kann sich bei manchen Menschen steigern bis hin zu Mord und Totschlag. Und genauso wirkte sich diese Pest der Sünde in der Familie Jakobs aus. Als die passende Gelegenheit kam, wollten die Brüder zuerst den Josef sogar töten. Dann aber verkauften sie ihn nach Ägypten, über die Ismaeliter. Und damit hatten sie nicht nur gegen Josef gesündigt, auch gegen ihren Vater. In absoluter Skrupellosigkeit hatten sie die Angst ihres Bruders ignoriert. Und auch das tiefe Herzeleid des Vaters ließ sie völlig kalt. Ihren Bruder hatten sie mit äußerster Grausamkeit behandelt und für ihren Vater hatten sie noch eine schöne Lügengeschichte erfunden, um sich selbst oder um von sich selbst abzulenken. Mittlerweile waren viele Jahre vergangen, ihre Schuld war regelrecht verschüttet, sie dachten nicht mehr daran, wie sehr sie schuldig geworden waren. Doch Gott hatte jetzt Bewegung in den Fall gebracht. Nach 7 Jahren des Überflusses in Ägypten führte Gott es so, dass jetzt 7 Jahre Hungersnot kamen und die Hungersnot betraf die ganze Erde, auch Kanaan. Und so wurden die Brüder regelrecht nach Ägypten getrieben, wo ein weiser Mann, ihr Bruder Josef, was sie natürlich nicht wussten, unter der Führung Gottes Vorkehrungen wegen dieser kommenden Hungersnot getroffen hatte und wo man Speise kaufen konnte und sie am Leben erhielt. Und genau vor diesen wurden sie jetzt gestellt, an dem sie schuldig geworden waren. Gott benutzte das harte Auftreten Josefs bei ihrer ersten Begegnung und damit wurde Furcht in ihren Herzen gewirkt. Furcht kam hoch, ihr Gewissen wurde überführt, sie wurden in ihrem Gewissen überführt und so stand ihre Schuld, die sie längst vergessen und verdrängt hatten, plötzlich wieder vor ihnen. In 1. Mose 42, 21 heißt es da, da sprachen sie einer zum anderen, beachten wir, einer zum anderen, fürwahr, wir sind schuldig wegen unseres Bruders. Das hatte zwar Josef auch mit angehört, was sie ja nicht wussten, dass er das verstand, doch sie hatten bis dato weder ihre Schuld vor Gott noch vor Menschen bekannt und gerichtet. Also ihre Sünde, ihre Ungerechtigkeit war nicht zugedeckt. Und durch diese Konfrontation mit Josef zeigten sich auch erste positive Veränderungen bei den Brüdern. Denken wir an Ruben in 1. Mose 42, 29 bis 38. Und die nächste Stufe der Probung sollte jetzt kommen, in Kapitel 43. Sie hatten ja noch in Kapitel 42, Vers 11, leichtfertig von sich gesagt, ohne dass sie ihr Herzen natürlich kannten an der Stelle, wir sind redlich, das heißt rechtschaffen, aufrichtig, ehrlich, verlässliche Leute. Und deshalb brachte Josef sie jetzt in Umstände, die sie ihn noch einmal in äußerste Bedrängnis brachten oder bringen würden und ihre Herzen vollends offenbar machen würden. Sie würden noch einmal als Brüder über einen jüngeren Bruder entscheiden müssen und genau in dieser Sache würden sie auch noch einmal ihrem alten Vater gegenüberstehen müssen, der Benjamin mit ähnlich großer Liebe liebte wie Josef. Wie würden die Brüder jetzt wohl handeln? Das würde sich jetzt herausstellen. Den Predigttext, wie gesagt, finden wir in 1. Mose 43 und hier wird der zweite Besuch bei Josef beschrieben. Das Thema der Predigt könnte vielleicht lauten, wie man durch unbekannte Schuld in größte Bedrängnis kommen kann. Das beschreibt auch David im Psalm 32, Verse 3 und 4. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand, verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. So wie David ging es auch den Brüdern Josef. Solange er seine Schuld verschwiegen und nicht bekannt hatte, war er innerlich total am Boden und in Bedrängnis. Er war wie gelähmt und er hatte keine Kraft mehr. Das ist auch ein allgemeines Prinzip. Je tiefer ein Mensch in der Sünde lebt, umso lebensunfähiger ist er, ganz allgemein erstmal. Manche Menschen sind hier regelrecht gelähmt. Oder bei manchen Menschen kann man auch an der äußeren Unordnung das innere Chaos erahnen. Sie leben nicht im Frieden mit Gott und deshalb herrscht innere und äußere Unordnung. Wir kommen zum Text. Wir werden in diesem ersten Abschnitt, Vers 1 bis 15, ein Verhalten bei Jakob feststellen, das leider auch bei uns oft zu finden ist. Ich denke, das ist uns allen mehr oder minder bekannt, dass wir oft völlig falsch vorgehen. Leider oft genug, vor allem wenn wir geistlich nicht wach sind oder wenn wir aufgrund von Sünde etwas blind sind, suchen wir zuallererst mit uns, in uns selbst die Lösung zu finden oder in den Möglichkeiten, die wir denken, die wir hätten, die Lösung zu finden und setzen alles daran, was uns zur Verfügung steht, um das Problem selbst zu lösen, ehe wir überhaupt daran denken, sie Gott zu übergeben und ihm dann still zu vertrauen. Die Reihenfolge sollte eher so sein, dass wir zuallererst unseren Herrn Jesus anrufen. Also davon kann ich wirklich auch ein Lied singen, wie oft bin ich in diese Falle getappt. Es ist auffällig, dass in Kapitel 42 von Jakob die Rede ist, durchweg, immer wieder wird er als Israel bezeichnet. Von daher kann man ausgehen, dass er grundsätzlich der Gotteskämpfer Israel handelte oder handeln sollte eigentlich. Dennoch handelte Jakob hier, zumindest zuallererst, wie ein natürlicher Mensch. Und das gilt auch für uns. Wir sind zwar Gläubige, doch handeln wir oft genug wie Ungläubige. Auch darüber können wir mal nachdenken. Ich lese von Vers 1 bis 2. Die Hungersnot aber war schwer im Land. Und es geschah, als sie das Getreide völlig aufgezehrt hatten, das sie aus Ägypten gebracht hatten, da sagte ihr Vater zu ihnen, geht zurück und kauft ein wenig Nahrung. Mittlerweile war dieses Getreide von der ersten Reise her aufgezehrt worden, sodass uns jetzt im ersten Vers von einer Hungersnot berichtet wird, die sehr schwer war im Land. Das Land Kanaan ist gemeint. Was Hunger bedeutet, das wissen wahrscheinlich noch die allerwenigsten von uns. Leute, die den Zweiten Weltkrieg oder die Zeit danach erlebt haben, die wissen, was das bedeutet. Und auch Menschen außerhalb unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft, die wissen das. Denken wir an Afrika oder Asien. Also die Hungersnot, wir könnten sie durchaus gleichsetzen mit Lebensbedrohung. Es muss gewaltig gewesen sein. Von daher gab es für Jakob nur einen Weg. Er musste der Not gehorchen. Es blieb ihm gar nichts anderes übrig, sonst hätten sie alle womöglich sterben müssen. Es gab nur eins, geht zurück, kauft uns ein wenig Nahrung. Aber so einfach war das nicht. Offensichtlich war ihm nicht bewusst oder hatte er vergessen, welche hohe Hürde vor dieser zweiten Reise stand. Juda bringt ihn jetzt das genau in Erinnerung. Ab Vers 3, da sagte Juda zu ihm, der Mann hat uns nachdrücklich gewarnt und gesagt, ihr sollt mein Gesicht nicht sehen, es sei denn, euer Bruder ist bei euch. Wenn du unseren Bruder mit uns senden willst, dann wollen wir hinabziehen und dir Nahrung kaufen. Wenn du ihn aber nicht sendest, ziehen wir nicht hinab, denn der Mann hat zu uns gesagt, ihr sollt mein Gesicht nicht sehen, es sei denn, euer Bruder ist bei euch. Also Benjamin, das will Juda hier deutlich machen, war die Schlüsselfigur für diese zweite Reise nach Ägypten. Nur wenn sie diesen Bruder mitbrachten, konnten sie alle vor dem sicheren Untergang gerettet werden. Und das war für Juda völlig klar. Und es hatte überhaupt keinen Sinn, ohne Benjamin auf den Weg zu gehen. Es wäre nur verlorene Mühe und Zeit gewesen, einfach nur sinnlos. Wir lesen ab Vers 6. Da sagte Israel, warum habt ihr mir dieses Leid angetan, dem Mann zu berichten, dass ihr noch einen Bruder habt? Sie aber sagten, der Mann erkundigte sich genau nach uns und unserer Verwandtschaft und sagte, lebt euer Vater noch? Habt ihr noch einen Bruder? Da berichteten wir ihm, wie er sich verhält. Konnten wir denn wissen, dass er sagen würde, bringt euren Bruder herab? Da sagte Judah zu seinem Vater Israel, schicke den Jungen mit mir, so wollen wir uns aufmachen und hinziehen, dass wir leben und nicht sterben, sowohl wir als du, als auch unsere Kinder. Jakob rechnete offensichtlich nicht mit Gott. Von daher reagierte er hier völlig erstmal fleischlich. Und an der Stelle möchte ich uns bewusst machen, welch ein Vorrecht wir haben, welche Vorteile wir an dieser Stelle gegenüber Jakob haben. Wir haben den ganzen Ratschluss Gottes und die ganze Wahrheit Gottes zur Verfügung. Und wir befinden uns in einer weit höheren Stellung. Wir sind Kinder des lebendigen Gottes. Er ist unser Vater. Und wir haben größere Offenbarung Gottes. Wir wissen, dass es nichts gibt, wo Gott nicht seine Finger im Spiel hätte. Er lenkt und fügt alles. Es gibt keine Zufälle, egal was es auch sei. Von daher, wenn wir in eine solche Lage oder Zwangslage kommen, dann können wir vor unserem Herrn Jesus wirklich alles ausbreiten. Denkt da so an Hiskia, der damals die Lage auch völlig ausgebreitet hat vor seinem Gott. So heißt es, glaube ich, wortwörtlich im Textwort. Unser Herz sollen wir ihm völlig ausschütten. Und wir können ihm, auch wenn es noch so auswegslos scheint, die Lage anbefehlen. Er ist niemals ohne Ausweg. Aber wir müssen auch bereit sein zu einem Ja, zu dem Weg, den unser Herr uns dann führen will, und ihm vertrauen, dass er den schweren Weg begrenzen wird und dass er uns auch Kraft schenken wird, zu bestehen. Und wenn es uns an Licht mangelt und eventuell Sünde im Weg ist, dann können wir auch das, den Herrn Jesus bitten, dass er uns das offenbar macht, damit wir ihm die Sünde bekennen können, damit uns wieder Licht wird. Jakob macht hier den Brüdern Vorwürfe, dass sie dem zweiten Mann Ägyptens zu viele Informationen über Jakobs Familie gegeben hätten und ihm so die Forderung Benjamin mitzubringen in den Mund gelegt hätten. Doch offensichtlich war dieser Mann gegenüber den Brüdern von einer solchen Weisheit und Vollmacht, dass sie ihm völlig ausgeliefert waren oder gar nicht in der Lage waren, ihm irgendwas vorzuenthalten an Informationen oder ihm gar irgendwie zu widerstehen. Vers 9. Ich will Bürge für ihn sein. Von meiner Hand sollst du ihn fordern. Wenn ich ihn nicht zu dir bringe und ihn vor dein Angesicht stelle, will ich alle Tage vor dir schuldig sein. Denn hätten wir nicht gezögert, gewiss, wir wären jetzt schon zweimal zurückgekehrt. Judah macht seinem Vater hier ein total überraschendes Angebot. Er geht bis zum Äußersten, um ihn umzustimmen, um ihn willig zu machen, dieses Opfer zu bringen, seinen jüngsten, so geliebten Sohn Benjamin mit auf die Reise zu schicken. In Juda musste es eine Sinneswandlung gegeben haben. Diese totale Herzensherrlichkeit war anscheinend gewichen. Bei Juda zeigte sich auf einmal Liebe und Opferbereitschaft. Es ist kaum zu glauben, dass so eine Aussage von ihm kommt. Ich will Bürge für ihn sein. Von meiner Hand sollst du ihn fordern. Auch das kann letztlich nur Gott gewirkt haben. Das waren Worte, die in Jakobs Haus wohl noch nie gehört wurden. So sollte es auch sein, nachdem ein Mensch zum lebendigen Glauben gekommen ist. Einst vor der Wiedergeburt, da war es so, dass ein solcher letztlich nur an sich dachte. Nun aber hat dieser Mensch eine Sinnesänderung erfahren. Der Heilige Geist wohnt in ihm. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in sein Herz. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles neu geworden. Und er ist geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken. Das heißt, er ist fähig gemacht, jetzt anders zu handeln, anders zu denken sowieso, aber anders zu handeln. Er ist geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Vorher war das unmöglich. Von daher sucht ein solcher Mensch normalerweise von Herzen das, was wohlgefällig ist in den Augen Gottes. Auch wenn er es manchmal nicht vollbringt, wie auch immer. Und wenn jemand behauptet, er glaube an den Herrn Jesus und bei ihm ist noch nicht einmal der Wille zu erkennen, dass er von nun an das Gute und Göttliche will, dann sind Fragezeichen hinter seine angebliche Wiedergeburt zu setzen. Also diese Worte und vor allem die Opferbereitschaft Judas waren Heilung und Erquickung für das Herz des sehr verzweifelten und leidenden Vaters. Was diese Aussage, wenn ich ihn nicht zu dir bringe und ihn vor dein Gesicht stelle, will ich alle Tage vor dir schuldig sein. Was das wirklich bedeutet, das wird uns in 1. Mose Kapitel 44, 32 bis 33 dann erklärt, wo Josef in der Weisheit Gottes genau diese Opferbereitschaft Judas auf die Probe stellt. Josef wollte an dieser Stelle Benjamin nicht mit seinen Brüdern nach Hause ziehen lassen. Und daraufhin richtet Juda einen flammenden Appell an Josef, der damit endet in Vers 32, 33. Denn dein Knecht ist für den Knaben Bürge geworden bei meinem Vater, indem ich sprach, wenn ich ihn nicht zu dir bringe, so will ich alle Tage gegen meinen Vater gesündigt haben. Und nun lass doch deinen Knecht anstatt des Knaben bleiben als Knecht meines Herrn. Und der Knabe ziehe hinauf mit seinen Brüdern. Das heißt, er wollte freiwillig Sklave sein, in Ägypten bleiben. Also Juda war das wirklich sehr ernst und er war bereit, sich selbst zu opfern. Und somit bestand er auch diese Probe. Und auch hierin können wir durchaus ein Vorbild auf unseren Herrn Jesus sehen. So wie Juda hier an die Stelle Benjamins tritt, so ist der Herr Jesus an unsere Stelle im Gericht getreten. Die aussichtslose Lage zwingt Jakob nun zum Handeln. Das Angebot Judas war schon ein Meilenstein, aber dennoch war es wirklich eine gewaltig hohe Hürde, die Jakob überspringen musste. Doch letztlich musste er kapitulieren. Schließlich war er bereit, ein für ihn großes Opfer zu bringen und zumindest aus menschlicher Sicht ein hohes Risiko einzugehen. Wir lesen ab Vers 11, da sagte ihr Vater Israel zu ihnen, wenn es denn so ist, dann tut Folgendes, nehmt vom besten Ertrag des Landes in eure Gefäße und bringt dem Mann ein Geschenk hinab, ein wenig Balsam, Harz und ein wenig Traubenhonig, Tragant und Ladanum, Pistazien und Mandeln. Und nehmt doppeltes Geld in eure Hand und bringt das Geld, das oben in eure Säcke zurückgegeben worden ist, in eure Hand zurück. Vielleicht war es ein Irrtum. Und nehmt euren Bruder und macht euch auf und kehrt zu dem Mann zurück. Also Jakob tut nun alles, was in seinen Möglichkeiten steht. So wie er hier redet, zeigt er oder scheint es, dass er sich schon einen Plan bzw. eine Strategie zurechtgelegt hatte. Er wollte Josef gnädig stimmen, er wollte beruhigend auf ihn einwirken. Ja, er wollte alles dafür tun, dass Benjamins Sicherheit gewährleistet war und auch, dass Simeon wieder heimkehren durfte. Das würde wahrscheinlich jeder von uns in dieser Lage tun. Doch es sollte sich als gar nicht nötig erweisen. Josef, auch hier wieder ein Bild auf unseren Herrn Jesus, würde den Brüdern in großer Gnade begegnen. Jakob und seine Söhne ahnten nichts davon. Das bezeugt auch der Vers 12 und bringt das Geld, das oben in eure Säcke zurückgegeben worden ist, in eure Hand zurück. Vielleicht war es ein Irrtum. Es war wahrscheinlich kein Irrtum. Auch das war schon nicht nur wahrscheinlich, es war kein Irrtum, auch das war schon ein Ausdruck dieser Gnade. Und das ist auch die typische Denkweise eines natürlichen Menschen oder eines misstrauischen Gläubigen. Er kann es nicht einsehen, dass er gegenüber Gott unendlich arm ist. Er meint noch in der aussichtslosen Lage, er könnte sich selbst helfen. Er kann sich nicht vorstellen, dass Gott unendlich reich an Gnade ist und ihn so gerne beschenken würde. Das Grundproblem des natürlichen Menschen ist, er kennt Gott nicht. Und wenn ein Mensch zum Glauben kommt, selbst dann braucht es oft lange Zeit, bis er Gott einigermaßen kennt. Also wir sollten alles, wirklich alles, jeden Tag alles daran setzen, den Herrn Jesus besser kennenzulernen. Aber dennoch, wenn es um diese Gaben hier geht, diese geringen Gaben seines Vaters Jakob würden das Herz Josefs über die Maßen erfreuen. Davon ahnte der Vater aber noch nichts. Wir kommen zum Vers 14. Und Gott, der Allmächtige, gebe euch Barmherzigkeit vor dem Mann, dass er euch euren anderen Bruder und Benjamin wieder zurückschicke. Und ich, wenn ich die Kinder verlieren soll, muss ich die Kinder verlieren. Hört sich fast resignativ an, aber das ist, glaube ich, nicht. Also in Vers 14 erkennen wir, dass Jakob jetzt wach wurde und wusste, dass der lebendige Gott für ihn ist, dass er für ihn streiten würde. Er konnte jetzt das Ringen im Fleisch aufgeben und er übergab sich seinem Gott. Also ich glaube kaum, dass es resignativ war. Er setzte sein Vertrauen auf Gott und war auch bereit, die Wegführung Gottes, mit welchem Ergebnis diese auch immer ausgehen mochte, zu akzeptieren. Und das war auch im Letzten das Ziel Gottes mit Jakob. Er sollte davon ablassen, auf fleischliche Mittel zu setzen. Er sollte lernen, völlig auf Gott zu vertrauen. Wenn wir Jakob mit Abraham zum Beispiel vergleichen, als Gott von ihm die Opferung Isaaks verlangte, dann müssen wir feststellen, dass Jakob eigentlich viel länger gebraucht hat zu einem Jahr als Abraham. Abraham war sofort bereit, sein Liebstes zu opfern. Aber das sollte uns auch Trost sein. Hier soll keine hohe Hürde aufgebaut werden, sondern es soll uns Trost sein, wenn es um schwere Wegführungen geht, dass der Jesus jedem von uns eine Zeit der Entwicklung zugesteht und er macht uns auch, selbst wenn wir sehr lange brauchen, keinerlei Vorwürfe. Vers 15, da nahmen die Männer das Geschenk und nahmen doppeltes Geld in ihre Hand und Benjamin und machten sich auf und zogen nach Ägypten hinab und sie traten vor Josef. So zogen die Brüder wieder hinab nach Ägypten und traten vor Josef. Sie hatten die Bedingungen, die der zweite Mann Ägyptens vorgegeben hatte, erfüllt. Sie brachten Benjamin mit und konnten so vor ihn treten. Auch hatten sie Gott doppeltes Geld mitgebracht. Sie wollten sich ja schließlich nichts schenken lassen. Und das in den Säcken gefundene Geld konnte ja auch ein Irrtum sein. Vers 12. Alles das, so hoffen sie wahrscheinlich, würde diesen Herrscher wohlgesonnen stimmen. Auch der Verdacht, dass sie Kundschafter wären, der sollte jetzt ausgeräumt sein. Doch sie würden sich noch wundern, welche Güte und Freundlichkeit und Barmherzigkeit ihnen unverdientermaßen trotz ihrer großen Schuld entgegenkommen würde. Unabhängig von ihrem Beitrag, den sie hier leisteten, das Geschenk und das doppelte Geld. Also das sollten auch wir uns immer wieder neu, jeden Tag am besten bewusst machen und dem Herrn Jesus dafür danken. Auch wir haben als Ungläubige und auch jetzt als Kinder Gottes so viel gegen den Herrn Jesus gesündigt und das hat alles der Herr Jesus gewusst. Er kannte uns von ferne. Wir wurden von vor ewigen Zeiten her und wir wurden dennoch aus Gnade, allein aus Gnade gerettet und uns wurden alle Sünden vergeben, wirklich alle. Es ist nichts mehr Verdammliches an uns. Und auch wir konnten selbst dazu eigentlich nichts tun. Wir kommen zu einem nächsten Abschnitt, Verse 16 bis 34. Als Josef den Benjamin bei ihnen sah, sagte er zu dem, der über sein Haus war, führe die Männer ins Haus und schlachte Schlachtvieh und richte zu, denn die Männer sollen mit mir zu Mittag essen. Und der Mann tat, wie Josef gesagt hatte. Und der Mann führte die Männer in Josefs Haus. Da fürchteten sich die Männer, dass sie in Josefs Haus geführt wurden und sagten, um des Geldes willen, das am Anfang wieder in unsere Säcke gekommen ist, werden wir hineingebracht. Man will über uns herstürzen und über uns herfallen und uns als Sklaven nehmen, samt unseren Eseln. Also aufgrund der Erfahrungen, die sie bisher gemacht hatten mit Josef bei der ersten Begegnung, waren sie jetzt voll Misstrauen und Befürchtung. Es war sonderbar, jetzt. Es gab keine harte Ansprache wie vor dem und auch kein Verhör wie beim ersten Mal. Wahrscheinlich waren sie dann gänzlich verunsichert aufgrund der Anweisung, die Josef seinem Hausverwalter gab, worauf dieser sie dann in Josefs Haus führte. Vielleicht sollte ihnen eine Falle gestellt werden. Sie befürchteten das Schlimmste. Vers 18. Um des Geldes willen, das am Anfang wieder in unsere Säcke gekommen ist, werden wir hergebracht. Man will über uns herstürzen und über uns herfallen, uns zu Sklaven nehmen. Wie kamen sie überhaupt darauf? Ich denke, das ist ein ganz typisches Verhalten von Menschen. Sie projizieren oder übertragen das Negative bei ihnen selbst auf andere Menschen. Das, was sie befürchteten, jetzt befürchten, war genau das, was sie ihrem Bruder angetan hatten. Von totaler Eifersucht getrieben hat sie Josef in Dothan Gewalt angetan und ihn am Ende als Sklave verkauft. Und jetzt durchlitten sie vielleicht auch diese Seelenangst, die sie Josef einst zugefügt hatten. Vers 19. Und sie traten zu dem Mann, der über Josefs Haus war, und redeten zu ihm am Eingang des Hauses. Und sie sagten, bitte, mein Herr, wir sind im Anfang wirklich nur herabgezogen, um Nahrung zu kaufen. Es geschah aber, als wir in die Herberge kamen und unsere Säcke öffneten, siehe, da war das Geld eines jeden oben in seinem Sack, unser Geld nach seinem Gewicht. Das haben wir in unsere Hand zurückgebracht. Auch anderes Geld haben wir in unsere Hand zurückgebracht, hergebracht, herabgebracht, um Nahrungsmittel zu kaufen. Wir wissen nicht, wer unser Geld in unsere Säcke getan hat. Und er sprach, der Hausverwalter sprach, fürchtet euch nicht. Euer Gott und der Gott eures Vaters hat euch einen Schatz in eure Säcke gegeben. Euer Geld ist zu mir gekommen. Und er führte Simeon zu ihnen heraus. Und der Mann führte die Männer in Josefs Haus und gab ihnen Wasser. Und sie wuschen ihre Füße und er gab ihnen ihren Eseln Futter. Und sie bereiteten das Geschenk zu, bis Josef am Mittag käme, denn sie hatten gehört, dass sie dort essen sollten. Wie kamen sie überhaupt dazu, mit dem Hausverwalter zu verhandeln, als ob er an ihrer Situation etwas hätte ändern können? Vielleicht auch deswegen, weil sie hofften, in ihm einen Fürsprecher bei Josef zu haben. Aber das war völlig sinnlos. Ein Knecht am Hof des Pharaos hatte letztlich nichts zu melden. Er hatte nur gehorsam zu sein. Aber wahrscheinlich hielten sie dem Druck und der Spannung nicht stand. Sie mussten jetzt einfach mit jemandem reden. Kennen wir vielleicht auch von unseren Kindern. Sie ahnten nichts, dass sie jetzt nichts kaufen mussten oder überhaupt konnten. Alles sollte jetzt aus Gnade geschehen. Irgendein Verdienst, irgendeine Gegenleistung ihrerseits sollte ausgeschlossen werden. Das Wichtigste auf ihrer Seite war allerdings die stattfindende Herzenveränderung. Das geht auch uns so, wenn wir Menschen Schaden zugefügt haben oder an ihnen schuldig geworden sind und wir werden zur Umkehr gebracht und wir tragen dann deswegen Leid, dann neigen auch wir dazu, das Ganze wieder gut zu machen. Ich denke da so an ein Zeugnis, das ich von meinem ehemaligen Chef gegeben habe, habe es hier, glaube ich, schon mal erzählt, wo ich ihm alles Mögliche bekannt habe, was ich alles so an Negativen vollbracht habe, da in der Firma. Und dann habe ich ihm einen Vorschlag gemacht, ich wollte ihm finanziell was gut machen irgendwie. Haben wir auch Beträge genannt. Er hat das mit allen Mitteln abgelehnt. Und zum Schluss, wo ich keine Ruhe gegeben habe, hat er gesagt, ich soll es meinen Kindern schenken. Das war auch die Absicht des verlorenen Sohnes zum Beispiel. Als er seine Verirrungen einsah und seinem Vater anbieten wollte, mache mich doch wie einen Tagelöhner. Lukas 15, 19. Doch das war nicht nötig. Seine Umkehr war genug. Der Rest war die Sache oder die Gnade des Vaters. Und die Freude des Vaters war riesig darüber. Das, was also ab jetzt auf die Brüder zukam, sollte sogar die Worte Jakobs in Vers 14 bestätigen. Da hieß es, und Gott, der Allmächtige, gebe euch Barmherzigkeit vor dem Mann, dass er euch euren Bruder und Benjamin wieder mit zurückschicke. Also das genaue Gegenteil ihrer Befürchtung trat jetzt ein. Die Brüder wurden über dem, was sie jetzt hörten und erfuhren, regelrecht sprachlos. Der Ägypter hatte wahrscheinlich von Josef mitbekommen, wer der wahre Gott ist. Und wir hören wirklich Erstaunliches aus seinem Mund. Friede euch, fürchtet euch nicht. Sie sollten jetzt keine Angst mehr haben, denn euer Gott und der Gott eures Vaters hat euch einen Schatz in eure Säcke gegeben. Und er ließ sogar gleich Simeon frei und er tat ihnen Gutes, indem sie ihre Füße waschen durften. Sogar ihre Esel wurden versorgt. Und das alles, wiederhole mich jetzt, konnte der Hausvater niemals eigenmächtig getan haben. Josef musste das angeordnet haben. Es war der Wille Josefs. Und ihre Herzen wurden nun auf ihren Gott gerichtet, der hier Regie führte, und das auch noch durch einen Ägypter. Und so mussten die dunklen Wolken ihrer Befürchtungen weichen und es durfte Ruhe einkehren in ihre aufgewühlten Herzen. Und das alles zeigte, wie vergeblich sie sich gefürchtet hatten. Sie sollten nicht zu Sklaven gemacht werden, denn Sklaven hätten mit Gewissheit kein Wasser bekommen für ihre Füße und wären noch niemals eingeladen worden in das Haus eines solchen Herrschers, um mit ihm zu essen. Wir kommen zu Vers 26. Als Josef nach Hause kam, da brachten sie ihm Geschenke, das Geschenk, das in ihrer Hand war, ins Haus und warfen sich vor ihm nieder zur Erde. Er aber fragte nach ihrem Wohlergehen und sagte, geht es eurem alten Vater wohl, von dem ihr spracht, lebt er noch? Sie sagten, es geht deinem Knecht, unserem Vater wohl, er lebt noch. Und sie verneigten sich und warfen sich nieder. Josef begegnete seinen Brüdern, besonders Benjamin, mit ganz großer Zuneigung und Barmherzigkeit. Und er war auch besonders am Ergehen seines Vaters interessiert. Und das Geschenk, was die Brüder mitgebracht hatten, schien hier anscheinend gar keine Beachtung zu finden. Doch mit Sicherheit berührte es das Herz Josefs, da es doch in erster Linie ein Geschenk von seinem Vater war. Und so wie Josef hier interessiert war an seinen Brüdern und an seinem Vater, nebst allen, die zu ihnen gehörten, das werden wir später noch deutlicher sehen, so ist auch der Herr Jesus, der gute Hirte, an dir und an mir interessiert und auch allen denen, die ihn noch nicht kennen. Das heißt, er sucht dich und mich. Er sucht uns selbst. Er sucht unsere Seelen für sich zu gewinnen. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Und er sucht nicht unsere Gaben, nicht unser Geld. Das ist übrigens ein Kennzeichen von Sekten. Da ist es genau umgekehrt. Da sucht man zuerst die Abhängigkeit der Leute von sich, die Leute abhängig zu machen. Und man sucht ihr Geld, ihr Materielles. Das Niederbeugen hier geschah wohl nun weniger auf dem Hintergrund von Angst, weil sie ja jetzt schon genug Beweise von der Zuneigung Josefs erfahren hatten. Vers 29. und erhob seine Augen und sah seinen Bruder Benjamin, den Sohn seiner Mutter, und sagte: Ist das euer Bruder, euer jüngster Bruder, von dem ihr zu mir gesprochen habt? Und er sprach: Gott sei dir gnädig, mein Sohn. Und Josef eilte hinaus, denn sein Innerstes wurde erregt über seinen Bruder, und er suchte einen Ort zu weinen. Und er ging in das innere Gemach und weinte dort. Josefs besondere Liebe galt seinem echten Bruder Benjamin. Die anderen waren ja Halbbrüder zu ihm. Es waren Worte der Gnade und der Liebe, die er an ihn richtete: Gott sei dir gnädig, mein Sohn. Und die Begegnung war für Josef zweifellos der Höhepunkt bei dieser Tischgemeinschaft. Er war innerlich so überwältigt, dass er einen Ort aufsuchen musste, an dem er hemmungslos weinen konnte. Wahrscheinlich konnte Josef sich kaum noch zurückhalten, sich seinen Brüdern jetzt schon zu offenbaren. Doch die Zeit war noch nicht ganz gekommen. Ich komme zu Vers 31. Dann wusch er sein Gesicht und kam heraus und bezwang sich und sagte: Tragt Essen auf. Dann trug man für ihn besonders auf und für sie besonders und für die Ägypter, die mit ihm saßen, aßen besonders. Denn die Ägypter können nicht mit den Hebräern essen. Denn ein Gräuel ist es für die Ägypter. Und sie saßen vor ihm, der Erstgeborene nach seiner Erstgeburt, der Jüngste nach seiner Jugend. Da sahen die Männer einander staunend an. Und er ließ ihnen von den Ehrengerichten vor ihm auftragen. Und das Ehrengericht Benjamins aber war 5-mal größer als die Ehrengerichte von ihnen allen. Und sie tranken mit ihm und berauschten sich. Josef wollte sich bei diesem Mittagessen oder Gastmahl in ihrer Gemeinschaft erfreuen. 3 Dinge fallen auf. Offensichtlich fand das Essen in 3 getrennten Gruppen statt. Die Brüder Josef saßen getrennt von den Ägyptern und Josef nahm einen besonderen Platz ein, aber in Sichtweite der Brüder. Sie saßen vor ihm, Vers 33. Die Brüder Josefs saßen aufgereiht nach Alter vor ihm. Auch das löste wieder ein Staunen bei den Brüdern aus. Wie war es doch möglich, dass dieser ägyptische Herrscher ihr Alter wissen konnte? Dann das Dritte, dass den Brüdern auch noch Ehrengerichte aufgetragen wurden, das war der Gipfel. Womit hatten sie das verdient? Sie hätten eher Strafe, Sklaverei, ja den Tod verdient gehabt. Naheliegend wäre es jetzt gewesen, wenn Neid wegen Benjamin aufgekommen wäre. Neid, das war ja, und Eifersucht, das waren ja Dinge, die sie früher total gekennzeichnet hatten. Wir lesen an der Stelle absolut nichts davon. Wahrscheinlich waren sie in Herzen geradezu überwältigt von der Güte, die ihnen hier entgegengebracht wurde. Ähnlich stelle ich es mir vor, wenn wir einmal den Herrn Jesus von Angesicht zu Angesicht in der Herrlichkeit schauen werden. Dann wird alles, was mit Sünde ursächlich zu tun hat, ein für allemal weggetan sein. Und wir werden aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Und auch wenn aufgrund unterschiedlicher Frucht einzelne mehr leuchten werden als andere, da kann absolut kein Neid aufkommen. Absolut nicht mehr, nie mehr. Ich komme zum Schluss. Der ursprüngliche Plan der Brüder war ja eigentlich nur, sie wollten im Auftrag ihres Vaters Speise kaufen. Das war schon bei der ersten Reise nach Ägypten nur mit Schwierigkeiten gelungen. Und jetzt bei der zweiten Reise, war auch alles ganz anders gekommen, völlig entgegen ihrem Plan. Ihr Vater Jakob und auch die Brüder mussten schon unter größter Bedrängnis die Entscheidung zu der zweiten Reise treffen. Auf der einen Seite die große Hungersnot, auf der anderen Seite die Angst, Jakobs weitere Söhne zu verlieren. Mit Misstrauen und Befürchtungen kamen die Brüder mit Benjamin nach Ägypten. Und dann kam das große Staunen. Josef begegnete ihnen mit größter Zuneigung und Barmherzigkeit, um sich dann noch in ihrer Gemeinschaft bei einem Gastmahl zu erfreuen. Die Brüder mussten wohl gedacht haben, sie befänden sich im falschen Film. Oder ist das Traum oder Wirklichkeit? Im Kapitel 44 dann werden sie erneut schwer geprüft. Am Ende des Kapitels 44 erreicht die Spannung eine solche Stärke, also ich habe das mal gelesen, wieder neu, dass man es, wenn man das liest, selbst kaum noch aushält. Es scheint so, dass Josef diese Spannung nicht mehr aushalten konnte. An diesem Höhepunkt der Erprobung dann offenbarte er sich dann den Brüdern in Kapitel 45. Es muss was Überwältigendes gewesen sein, als sich für die Brüder der Vorhang hob und als sie ihren Bruder Josef erkannten. Und er ihnen entgegenkam in allergrößter Liebe und Zartheit und Gnade und Barmherzigkeit. Und eines Tages wird der Herr Jesus, der von seinen Brüdern verworfene und verleugnete und zu Tode gebrachte, ein zweites Mal kommen. Das wird stattfinden, wenn die Drangsal Jakobs ihren Höhepunkt erreicht hat. Dann werden die, die ihn durchstochen haben, auf ihn schauen. Und er wird ihnen ihre Sünden vergeben und ihrer Sünden nie mehr gedenken. Und was uns, die Kinder Gottes, betrifft, lass uns nochmal an dieses Ehrengericht in Vers 34 denken. Da heißt es, und sie tranken mit ihm und berauschten sich. Was das im Endeffekt genau heißt, wie das aussah, ich kann es nicht sagen. Aber vielleicht darf auch das ein schwaches Vorbild auf das sein, was uns in der Herrlichkeit erwartet. Wo wir denn in Jesus schauen werden von Angesicht zu Angesicht. Und nicht nur er, also auch wir werden leuchten. Und wir werden staunen über ihn und werden nur noch Blicke haben für ihn. Unsere Freude wird vollkommen sein und durch nichts mehr getrübt werden können. Soweit das Wort. Bet noch mit uns. Wir stehen noch auf, wenn wir können. Herr Jesus, wir danken dir jetzt herzlich für alles, was wir haben empfangen dürfen, auch durch dieses Wort hier. Wir geben dir Ehre und danken dir auch für alles, was ein Vorbild dabei war auf dich, Herr Jesus, und wie du uns begegnen wirst einmal. Herr, wir bitten dich aber auch, dass du uns jetzt in dieser Zeit den Blick lenkst auf das Ereignis, was da kommen wird, was vielleicht nicht mehr bald aussteht und bald da sein wird, dass du uns, die Seinen, zu dir holst. Hilf uns, dass wir uns jetzt schon rüsten, Herr Jesus, dass wir auch, wie die Brüder hier, ja auch unsere Sünden erkennen, alle Zeit erkennen und dass wir sie bekennen und dass wir wirklich, ja, in wirklicher Reinheit dir auch begegnen können, ohne Furcht, sondern mit Trost und mit Zuversicht, mit großer Hoffnung. Wir bitten dich, dass du auch den Tag jetzt segnest weiter und auch diese Woche. Wir stellen uns dir anheim und bitten dich, dass du uns leitest, dass du uns bewahrst. Amen.
Vielen Dank, Wolfgang. Wir haben ja sehr viel von der Gnade Gottes heute gehört und gesehen, wie gnädig und barmherzig Josef mit seinen Geschwistern umgegangen ist, obwohl er so viel Leid von ihnen erduldet hat. Und das ist auch, wie wir den Herrn Jesus kennengelernt haben. Er ist voller Güte und Gnade, der Sünder annimmt, zu dem man kommen kann und Vergebung erfahren kann und der uns mit seiner Gnade begegnet. Lasst uns zum Abschluss singen, ach bleib mit deiner Gnade bei uns. Das ist das Lied 469, ach bleib mit deiner Gnade 469.